Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Vielleicht darf ich noch zwei, drei biografische Anmerkungen zu Hans Kaschade machen. Hans Kaschade hat die Arbeit in der Braunkohle in der DDR von der Pike auf gelernt. Er hat eine Ausbildung zum Betriebselektriker gemacht, hat anschließend an der Technischen Hochschule in Dresden studiert. Er war viele Jahre Betriebsassistent in der Braunkohle und hat ab Ende der 60er Jahre bis 1990 im Ministerium für Kohle und Energie in der DDR gearbeitet. Somit kann man sagen, er ist ein ausgewiesener Fachmann für die Kohle- und Energiewirtschaft in der DDR. Und ich freue mich ganz herzlich, dass er heute da ist und zu seinem Buch sprechen möchte.
Ich danke für die freundliche Einführung. Ich beschränke mich in meinem Vortrag auf das Kohle- und Energieprogramm vom 21. März 1957 und seiner Durchführung in den ersten drei Jahren bis 1960. Aber dennoch ein kurzer Rückblick. Die Regierungsbildung und der Aufbau der Staatsorgane war vollzogen. Vom Zweijahrplan wurde zum Fünfjahrplan übergegangen. 1952 der Aufbau des Sozialismus beschlossen, die Länder aufgelöst und Bezirke gebildet und der Aufbau der Industrie Schritt voran. Im ersten Fünfjahrplan war die Bruttoproduktion der Volkswirtschaft um rund 90% gestiegen. Die Steigerung der Elektroenergieerzeugung dagegen betrug nur 47% und der Zugang an neu installierter Kraftwerkskapazität nur 23%. Mit der schnellen Entwicklung der gesamten Industrie konnte die Elektroenergieerzeugung nicht Schritt halten, sodass die Kontingentierung der Industriebetriebe in den Hauptbelastungszeiten noch verschärft werden musste. Das Zurückbleiben der energetischen Basis wurde zum Hauptengpass der weiteren Entwicklung der Volkswirtschaft. Der Ministerrat beschloss am 21. März 1957 ein Kohle- und Energieprogramm und machte es zur Sache der gesamten Volkswirtschaft. Die dafür für das Jahr 1957 bereitgestellte Investitionssumme entsprach 27% aller staatlichen Investitionen des Volkswirtschaftsplanes. In der Kohle- und Energiekonferenz am 23. und 24. April 1957 in der Messehalle 2, das ist nicht hier, das ist die alte Messehalle in der Nähe vom Völkerschlachtdenkmal in Leipzig, wurden vor 2200 Arbeitern, Aktivisten, Ingenieuren und Wissenschaftlern aus den Industriezweigen Braunkohle, Steinkohle, Elektronik, Maschinenbau, Verkehr und Metallurgie sowie Vertretern der Bezirke und Kreise die Aufgaben zur Entwicklung der Kohle- und Energiebasis durch den Vorsitzenden des Ministerrats Otto Grotewohl, seinen Stellvertreter Fritz Zeltmann und dem Sekretär des ZK der SED, Gerhard Ziller, erläutert. Der Ministerpräsident bezeichnete die Durchführung des Kohle- und Energieprogramms als das Programm Nummer 1 für die gesamte Volkswirtschaft, der sich alles andere unterzuordnen hat. In der Direktive des Ministerrates waren die Aufgaben für die Kohle- und Energiewirtschaft sehr detailliert dargestellt. Ich habe das im Buch im Einzelnen dargelegt und verzichte jetzt aus Zeitgründen. Diese detaillierte Aufgabenstellung war aber möglich, weil ein umfassender Perspektivplan für die Braunkohlenindustrie vorlag, der mit allen entscheidenden Bereichen der Volkswirtschaft und der territorialen Bilanzen abgestimmt war. Die Entwicklung der Kohle- und Energiewirtschaft machte große volkswirtschaftliche Vorleistungen notwendig, Das betraf vor allem den Maschinenbau. Ich komme zur Realisierung des Kohle- und Energieprogramms. Zur Braunkohlenförderung. In den Tagebauen wurden 1957 29 Großgeräte neu eingesetzt. Die neuen Tagebau-Großgeräte, Abraumförderbrücken und Bandanlagen trugen zur Steigerung der Arbeitsproduktivität und Selbstkostensenkung bei. Im Jahr 1958 wurde im Tagebau Glückauf die erste Einheitsförderbrücke mit einer Abtragsmächtigkeit von 34 Metern montiert. Diese Abraumförderbrücke leistete das Doppelte gegenüber den bisher eingesetzten Brücken dieser Art. Sie war im Übergang zur Leichtbauweise in Schweißtechnik ausgeführt. Die geförderte Rohbraunkohle wurde 1960 zu 52% zu Briketts verpresst, 48% dienten zur Elektroenergieerzeugung in Kraftwerken und zur Wärmeenergieerzeugung in Heizwerken. Die Modernisierung und Erneuerung der Brikettfabriken erforderte große Anstrengungen. Teilweise produzierten noch Fabriken mit dem Alter von über 80 Jahren. Es gab mehr als 80 kleine und mittlere Brikettfabriken, die völlig überaltert und unrentabel waren. Schwerpunktvorhaben im zweiten Fünfjahrplan war die Errichtung des Kombinates Schwarze Pumpe. Mit dem Bau der dortigen Brikettfabrik wurde in der Technologie der Kohletrocknung ein erheblicher Schritt zum Weltniveau getan. Zur Elektroenergieerzeugung. Der im ersten Fünfjahrplan entstandene Energiemaschinenbau war nunmehr so leistungsfähig, dass ein umfassendes Neubauprogramm für Kraftwerksanlagen in Angriff genommen werden konnte. Das war allerdings mit vielen Problemen verbunden. Zum Aufbau des Kraftwerks Lübbenau I. Im Anfang des Jahres 1957 erfolgte der Bau des Kraftwerkes. Damit wurde die Errichtung des damals größten Kraftwerkes auf grüner Wiese in der Lübbenauer Heide in Angriff genommen. Das kraftwerksfremde Personal hatte keine persönliche Beziehung zu den ihnen anvertrauten Produktionsmitteln. Sie waren aus ihrem bisherigen Leben als Spreewaldbauern oder wo sie sonst herkamen, herausgerissen. Ihnen musste erst die neue technologische Disziplin des Kraftwerksbetriebes mit Reih- bzw. Vierschichtbetrieb anerzogen werden. Trotz großer Schwierigkeiten ging die neu konstruierte und ohne Werkstattmontage auf der Baustelle zusammengesetzte 50 MW-Maschine 1 im Dezember 1959 drei Tage vor dem geplanten Dauerbetriebstermin ans Netz. Im Dezember 1960, also genau innerhalb eines Jahres, waren alle 655 MW-Blöcke in Betrieb genommen. Das war eine große Leistung. Allerdings gab es viele Störungen und Ausfälle, da die Anlagen nicht erprobt und das Personal keine Erfahrung hatte. Parallel zur Bauausführung des Werkes I erfolgte der Bau des Kraftwerkes II. Damit wurde der Übergang von 50 auf 100 MW-Blöcke vollzogen. Die Montage der Dampferzeuger im Werk II unterschied sich von der im Werk I grundsätzlich dadurch, dass im Werk II die Blockmontage nach sowjetischem Vorbild zur Anwendung gekommen ist. Durch die Anwendung neuer Baumethoden stieg die Arbeitsproduktivität auf der Baustelle. Das Investitionsvolumen für das Kraftwerk Lübbenau II betrug in den Jahren 1958 bis 1961 nur 806 D-Mark pro kW. Das war außerordentlich niedrig. Zum Bau des Kraftwerkes Hagenwerder. Für die Wahl des Standortes war die vorhandene Kraftwerksruine und der nahegelegene Tagebau Berzdorf ausschlaggebend. Das ist südlich von Görlitz. Aus den Erfahrungen lernen begann bereits im Herbst 1957 die Ausbildung des Betriebspersonals im Kraftwerk Schwelle. Vom Vorteil erwies sich auch, dass der Bauleiter Freund als Hauptingenieur den Betrieb des Kraftwerkes übernahm. Er war daher als Bauleiter sehr daran interessiert, dass so gebaut wurde, wie es für den späteren Betrieb von Nutzen war. Zu den Vorschaltanlagen in den Kraftwerken Czernowitz und der Schwelle. Die Schwierigkeit bestand darin, dass die neuen Anlagen in alte Betriebsteile des Kraftwerkes Czernowitz einzubauen waren. Das Kraftwerk war demontiert worden und wurde nun wieder aufgebaut. Die Vorschaltanlagen in der Schwelle und in Czernowitz machten den Betrieb der vorhandenen Anlagen bedeutend wirtschaftlicher. So sank der spezifische Wärmeverbrauch für die Gewerkstunde um 100 Kilokalorien von 57 bis 58 bezogen auf die Bruttoelektroenergieerzeugung der DDR insgesamt. Dazu trugen noch bei die Vorschaltanlagen auch Kesselumbauten in Mitteldruckkraftwerken und eine bessere Feuerführung in den Kraftwerken. Zur Fertigstellung des Kraftwerkes Elbe in Vogtlandsrode. Die dritte Baustufe des Kraftwerkes Vogtlandsrode wurde 1958 in Angriff genommen und umfasste nochmal drei Dampferzeuger und drei Maschinen mit je 32 MW Leistung. Damit war das Kraftwerk Vogtlandsrode mit einer installierten Leistung von 384 MW fertiggestellt und war zu dieser Zeit nach dem Kraftwerk Estenheim das zweitgrößte Kraftwerk der DDR. Zum Wiederaufbau und Neubau von Pumpspeicherwerken. Mit der Rekonstruktion des Pumpspeicherwerkes Niederwarte wurde 1951 begonnen. Ich habe diese Tragödie mit der Demontage im ersten Band ausführlich dargestellt und wie sich Fritz Zeltmann dafür eingesetzt hat. Die demontierten Anlagen kamen aus Leningrad wohlbehalten, in Ölpapier eingepackt, zurück. Das hätten wir so nicht machen können. Das war vorbildlich. Mit der Errichtung der dritten Rohrleitung und dem Einbau der Maschinensätze 5 und 6 erfolgte zugleich die Erweiterung der Spitzenleistung von 80 auf 126 MW im Jahr 1960. Das am Fuße der Hohen Warte Sperrmauer an der Saale gelegene Pumpspeicherwerk Hohen Warte 1 wurde in den Jahren 57 bis 59 wieder aufgebaut. In den Jahren 1956 bis 53 erfolgte der Bau des Pumpspeicherwerkes Hohen Warte 2. Die elektrische Leistung erreichte mit der Inbetriebnahme der letzten Maschine im Jahr 1966 320 MW. Das war ein komplizierter Bau. Für die Staumauer des Oberbeckens wurden fast 300.000 Kubikmeter Beton verbaut. Außerdem war ein 680 Meter langer Erdstaudamm für das Oberbecken zu schütten. 8 Rohrbahnen von 762 Meter Länge mit einem oberen Rohrdurchmesser von 2,6 und einem unteren von 1,9 Meter. Führten vom Oberbecken zum Krafthaus. Der größte Neigungswinkel der Rohre betrug 37 Grad. Das war also kein einfacher Bau. Zur Kernenergie. Im Jahr 1957 begann in Zusammenarbeit mit den Fachleuten der UdSR die Projektierung des Kernkraftwerkes mit einer Kapazität von 70 MW. Im April 1947 50 wurde mit dem Bau des Kernkraftwerkes Rheinsberg im Bezirk Potsdam begonnen. Trotz dieser Kraftwerksentwicklung stieg die industrielle Bruttoproduktion schneller als die Elektroenergieerzeugung. Das zwang zur Nutzung unwirtschaftlicher Stromerzeugungsanlagen. Die DDR verfügte im Jahr 1959 über 3082 Kraftwerke. Mehr hatte die USA auch nicht, aber 1750 Wärmekraftwerke und 988 Wasserkraftwerke hatten nur eine Leistung unter 1 MW. Nur 11 Kraftwerke der DDR hatten eine Leistung, die über 200 MW betrug. Zum Bau des Gasverbundnetzes der DDR. Der Bau der Großkokerei Lauchhammer und später des Kombinates Schwarze Pumpe führte zu einer Erweiterung der Stadtgaserzeugungskapazitäten, denen der Bau der Fortleitungs- und Speicherkapazitäten folgen musste. Im Jahr 1958 wurde das Gasverbundnetz um 141 Kilometer auf 1380 Kilometer erweitert. Geplant war eigentlich der Bau von 254 Kilometern. Am 26. April 1960 begann der Bau des Scheibengasbehälters im Gaswerk Berlin-Lichtenberg. Zur Qualifizierung, Forschung und Entwicklung. Bedeutende Mittel wurden für die Heranbildung des fachlichen Nachwuchses aufgewendet. Bei der Realisierung der anspruchsvollen Aufgaben des zweiten Fünfjahrplans kamen den gesellschaftlichen Institutionen große Bedeutung zu. Das betraf vor allem den Fachverband Energie der Kammer der Technik, das Institut für Energetik in Leipzig, die 1958 neu gebildete Zentralstelle für wirtschaftliche Energieanwendung, das Institut für Ökonomie der Energetik an der TH Dresden, die Brennstofftechnische Gesellschaft, die Bergakademie Freiberg, die Bergingenieurschule Ernst Thälmann in Senftenberg und die Bergingenieurschule in Zwickau. Der Fachverband Energie der Kammer der Technik, der zugleich von Dr. Almers geleitet wurde, er war zugleich Leiter des Instituts für Energetik, führte in den Jahren 1956 bis 1958 25 Fachtagen auf zentraler Ebene mit 9.170 Teilnehmern sowie 55 Fachtagungen auf Bezirksebene mit 7.110 Teilnehmern durch. Die Brennstofftechnische Gesellschaft gehörten im Jahr 1958 550 Mitglieder an, die eine aktive Arbeit in 55 Arbeitsgruppen leisteten. Die Freiberger Forschungshefte hatten einen guten Ruf. Im Jahr 1957 regte die Gewerkschaft Kunst eine Aktion Kunst hilft Kohle an. Zahlreiche Künstler und Ensembles wurden gewonnen, mit ihren künstlerischen Mitteln den Werktätigen, die für die Realisierung des Kohle- und Energieprogramms arbeiteten, Freude zu bereiten bzw. über ihre Arbeit zu berichten. Journalisten und Schriftsteller berichteten von der Arbeit der Kohle- und Energiearbeiter. So schrieb Lisa Schirmer und Hans Slade in jenen Jahren hier ein Büchlein mit den Titeln Reichtum Kohle und Licht im Spreewald. Horst Bastian schrieb die Trilogie Gewalt und Zärtlichkeit. Regina Hasteck den literarischen Bericht Die Tage mit Sepp Zach. Bekannt war die Losung der Bielefelder Konferenz von 1959, greift zur Kumpel, Fehler. Die Realisierung des Kohle- und Energieprogramms vollzog sich nicht rasch. Politische Fehlentscheidungen, Leitungsmängel, Havarien und Katastrophen galt es zu meistern. In den Jahren 1958 ereignen sich in den Tagebauen der Braunkohlenindustrie eine Reihe schwerer Havarien. Am Montag, den 22. Februar 1960, ereignete sich die folgenschwerste Grubenkatastrophe im Karl-Marx in Zwickau. Dabei fanden 123 Berge den Tod. In 770 Meter Tiefe gab es eine Ecke, die Brände auslöste. Unter starker Hitze und Rauchentwicklung wurde der Holzausbau durch Stahlbau ersetzt, um dem Feuer nicht weiterzugeben. Es gelang aber nicht, den Brand im Querschlag in der Nähe des Kohlefüllbunkers zu löschen. Kumpels aus der CSSR kamen und spritzten Latex an die Wände der Stollen. Der Brand jedoch so stark, dass die Steinkohle hinter der Latexschicht weiterbrannte. Es herrschten Temperaturen von über 500 Grad Celsius. Die Gruppe gelang es nicht, zu den eingeschlossenen Bergleuten in der Kopfstrecke 819 vorzudringen. Die Brandherde mussten abgeriegelt werden, nachdem jede Hoffnung, noch Lebende zu bergen, erloschen war. Die Bergung der vermissten Bergleute erfolgte erst ein Jahr später. Dabei fand man die Toten nach Wohnorten am. Jeder wollte, falls er noch einer überleben sollte. Das hat uns alle sehr bewegt. Die Grubenkatastrophe beschleunigte dann die Einstellung der Steinkunft im Jahr 1975. Trotz dieser Rückschläge einen großen volkswirtschaftlichen Aufschwung. Die Akkumulationsrate, die 1955 nur 9,9% betrug, 18,2% im Jahr 1960. Das Arbeitseinkommen in der Kohle und Energie lag besonders höher als in der sozialistischen Industrie insgesamt und wurde 19 von keinem anderen Industriezweig übertroffen. Der Lohn unter Tagebeschäftigten von 5.332 D-Mark 50 auf 8.700 D-Mark im Januar 1957. Von Januar 1958 bis April 1959 siedelten 1.500 westdeutsche Bergarbeiter aus dem Ruhrgebiet in die DDR über, vor allem weil die Löhne der Bergarbeiter in der DDR höher waren als die der Ruhrkumpel. Der durchschnittliche Lohn eines Hauers in je Schicht betrug im 50 im Kalibnichtwerk fast 34 D-Mark, im deutschen Steinkohlenbergbau knapp 26 D-Mark. Viel wurde für die Gesundheit der Bergleute getan. 1954 bis 1958 fuhren 40.000 Bergleute mit ihren Familienangehörigen zu Heil- und Genesungskuren, weiter 30.000 zu vorbeugenden Erholungskuren. Eben von den Jahren 1954 bis 1958 erhielten 230.500 Bergleute Ferienreise für 13 Tage zu einem Preis von 30 D-Mark. Ja, es war eine erfolgreiche Entwicklung, die aber dringend auch gesellschaftliche Reformen bedurften. Darüber berichte ich dann im dritten, den letzten meiner Beiträge. Ich hoffe, dass er hier auch erscheint und vorgetragen wird. Ich für die Aufmerksamkeit.
Ich danke dir, Hans, für ausführliche Ausführungen. Wenn Sie Lust haben, noch mit Hans Kaschade ins Gespräch zu kommen oder wenn Sie vielleicht auch eins von seinen Büchern erwerben möchten, kann ich Ihnen gerne noch unseren Stand G605, den Gang entlang, nachher empfehlen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Hätte ich es ja noch ausdehnen können. Ja. Eine halbe Stunde. Ich dachte, wir machen 20 Minuten noch hier.
Ach so, da sind wir jetzt.
Na gut, ist vorbei.
So, lieber Hans, jetzt.
Ja, ich setze mich an die Seite.
Guten Tag. Wir machen gleich weiter. Edition Bodoni, noch eine halbe Stunde. Nach dem sehr faktenreichen Vortrag der letzten halben Stunde, was tatsächlich dem komplexen Thema geschuldet ist, stellen wir einen vor. Nachdem Sie so viel über die DDR und ihre Wirtschaft gehört haben, jetzt nur provokativ in den Raum werfen. Hat es die überhaupt gegeben? Diese Frage beschäftigt uns nun alle schon, also Teil der deutschen Bevölkerung, schon seit 25 Jahren. Das hat vor allem auch damit zu tun, wie in der Zeit nach 1990 mit dem Erbe dieses Landes Demokratische Republik umgegangen wird, in der wissenschaftlichen Analyse, vor allem auch in der täglichen Wahrnehmung in Medien, auf Konferenzen, in den Wohnstuben der Leute. Ich darf Ihnen vorstellen, Siegfried Prokop, zu meiner Rechten, viele von Ihnen werden ihn sicherlich kennen, ausgewiesener Historiker, Professor für Zeitgeschichte am Institut der Humboldt-Universität in Berlin in den Jahren 1983 bis 1996. Schon in der Wendezeit und danach war ich auf Reisen in Europa, in Kanada und hatte auch verschiedene Gastprofessuren inne. Beginnen möchte ich mit einem eigentlich vom Ende, das macht sich immer am besten, und mit einem aus der Schlussbemerkung des Buches Die DDR nie gegeben. Sie werden sich wundern, wo der Titel herkommt. Der kommt natürlich aus Annie der Geschichte. Sie kennen alle den Platz, wo der Palast der Republik stand, noch stehen könnte. Dieses Gebäude ist mitnichten das, wofür es immer nur gehalten wurde. Das wissen auch die interessierten und aufgeklärten Menschen in der Bundesrepublik Deutschland. Ein Schelm, dieser Schelm, hat nach dem Abriss des Gebäudes ein auch bestimmt vielen Menschen bekanntes Graffito dort angebracht, was ich an einem wunderbaren Aprilnachmittag dort aufnahm und fotografierte. Die Existenz der DDR kann nicht als Vorgeschichte interpretiert werden. Das Muster Abstieg auf Raten ist viel zu simpel. Mary Fulbrook, die bekannte englische Historikerin, ist zuzustimmen, wenn sie schreibt, dass, Zitat, Konzepte, die nur den repressiven Charakter des SED-Regimes nicht ausreichen, um den Aufbau, die Stabilität und den Untergang letztendlich erklären. Interpretation der DDR-Geschichte bedarf Unbesachlichkeit. Wo diese verlassen wird, steht auch die Akzeptanz durch die betroffene Bevölkerung in Frage. Und mit diesem Satz und mit diesen 10 Zeilen aus der Schlussbemerkung von Siegfried Prokop zu diesem Buch sind wir in der Gegenwart angekommen. Die letzten 25 Jahre haben natürlich ganz viel auch in den letzten 10, 12 Monaten in dieser Bundesrepublik zu tun. Denn man sollte des Öfteren mal fragen, wie mit der Geschichte der DDR umgegangen wird. In diesem Sinne ist die Schlussbemerkung der wunderbare Übergang zu unserer heutigen Veranstaltung.
Ja, die DDR-Geschichte darf nicht als die Vorgeschichte ihres Endes betrachtet werden. Wir brauchen eine strikte Sachlichkeit. Die ist bei der Aufarbeitungsindustrie, die millionenjährlich finanziert wird, nicht gegeben. Eine der größten Lügen, die in diesem Lande verbreitet worden ist, ist die Lüge, dass die DDR 89 pleite war. Das ist eine verzwickte Geschichte. Es bezieht sich der Beweis dafür, dass sie pleite war, auf ein Geheimpapier von Gerhard Schürer, Chef der Plankommission der DDR. Das Papier hatte er im Auftrag von Krenz nach dem Sturz von Honecker angefertigt. Und die Ironie der ganzen Geschichte besteht darin, dass der Chef der Plankommission der die Schulden, die die DDR angeblich hatte, viel zu gesetzt hat. Warum? Da gibt es verschiedene Antworten.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.